Ein herzliches Willkommen zu Eisberg voraus. Wir sind in der 50. Sendung und wie angekündigt der zweite Teil zu unserem Thema 1844, was geschehen ist. Wir hatten ja in Sendung 49, also letzte Woche, bereits den Paul Blumenthal bei uns. Also vielen Dank, dass du mit uns jetzt auch den zweiten Teil dazu machst. Denn wir sind nicht ganz fertig geworden beim letzten Mal, hatten uns angeguckt die 2300 Abend und Morgen aus Daniel 8, Vers 14. Und hatten gesehen, dass es eine prophetische Zeit sein muss und wir von 2300 Jahren sprechen. Wir haben auch gesehen, wann sie angefangen sind, 457 vor Christus. Wir wissen auch, wann sie geendet haben, 1844. Und wir haben noch gesehen, dass eine große Enttäuschung gab. Denn die Menschen damals gingen davon aus, dass Jesus Christus wiederkommt, 1844. Das Heiligtum wird gereinigt, heißt es. Und wir sahen, dass eine große Enttäuschung kommt in Offenbarung 10. Und dass dann Johannes angehalten wurde, das heißt, du musst abermals weissagen. Das Buch, das er gegessen hatte, war bitter im Magen, aber das heißt, du musst nochmals weissagen. Nachdem Daniel ja seine so frohe Botschaft hatte für die damaligen Meleriten, war es doch jetzt irgendwie schmerzhaft, bitter im Magen. Und jetzt sollen sie nochmal losgehen. Was hat sich entwickelt aus dieser Bewegung, dieser großen Enttäuschung? Wie konnten sie überhaupt nochmal loslaufen? Waren die nicht von allen jetzt verschrien? Sie haben behauptet, Christus kommt wieder und Christus kam gar nicht.
Der Ruf war sicherlich rein menschlich ruiniert, wie man so schön sagt. Aber letztlich schert sich ja Gott nicht um den Ruf. Bei ihm ist kein Ansehen der Person. Also er schaut auf andere Dinge als die Menschen. Häufig ist es ja so, das erleben wir auch heute in unseren Tagen, dass man wirklich ganz bewusst versucht, den Ruf von Leuten kaputt zu machen. Das ist halt wichtig auf dieser Welt. Bei Gott ist das anders. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu. Letztlich war es ja auch so, sie waren ja nicht die Ersten, die enttäuscht wurden. Es war wirklich sehr schmerzlich und eine sehr harte Prozedur. Und von den ca. 50.000 Meleriten, wir sprechen jetzt nur über Neuengland, wir könnten über ganz andere Bewegungen weltweit sprechen. In Neuengland ist die interessanteste Bewegung, weil sie auch das genaue Datum entdeckt haben, entstanden. Aber wir könnten jeden Kontinent abgrasen, dort Menschen nennen, die erkannt haben, dass zu diesem Zeitpunkt, roundabout 1844, manche haben 1846, manche haben etwas früher gesagt, diese Prophetie endet. Und der Punkt ist der, all diese Menschen, die daran geglaubt haben, wurden enttäuscht. In Neuengland waren es 50.000 Mileriten. Davon sind, und es zeigt uns, wie schmerzlich die Enttäuschung war, ca. 50 übrig geblieben, die dann nochmal angefangen haben, neu das Wort Gottes zu studieren, weil es ja hieß, du musst abermals weissagen. Und es zeigt, wie schmerzlich das war, jetzt mal neu anzufangen. Ja, wo liegt denn unser Fehler? Weil der Punkt ist doch der, wir haben doch gemerkt und gespürt und die Kraft, die in dieser Bewegung war, die zeigt doch, dass Gott mit uns war. Also könnte es vielleicht sein, dass Gott mit uns war, trotz dass wir sind nun mal Menschen, einen Fehler in der Auslegung gemacht haben. Und dann sicherlich, wenn ich es ergänzen darf, sind sie darauf gestoßen, dass das, was sie erlebt haben, ja eigentlich die zweite große Enttäuschung war. Und die erste große Enttäuschung, die fand am Kreuz statt. Und da war es ja auch so, selbst die Jünger, der engste Kreis von Jesus, selbst die Jünger, erst recht das restliche Volk, die Juden, hatten nicht erwartet dieses Ereignis. Und die Jünger hatten auch da erwartet, dass jetzt endlich den Thron Davids einnehmen würden, jetzt hier die Römer rausschmeißen wird und sie von der Gefangenschaft, also von der Knechtschaft, kann man ja fast schon sagen, unter dem Römerjoch befreien. Und dann geschieht genau das Gegenteilige und dieser Christus landet am Kreuz, anstatt König zu werden, anstatt auf den Thron zu gehen, und stirbt am Kreuz und all ihre Hoffnungen waren dahin. Es war die erste große Enttäuschung. Und jetzt der Punkt, und obwohl sie sich menschlich geirrt hatten, ist trotzdem Gottes Prophetie treu abgelaufen, der Zeitstrahl, was genau zu jedem Augenblick hätte passieren müssen, was genau in jedem Jahr bis zum Ende der Welt passieren müsste, hat sich erfüllt. Denn es war nach dem Plane Gottes, wir hatten die 70 Wochen, dass Christus gekreuzigt werden sollte, auch wenn sich die Menschen geirrt hatten und es nicht erwartet haben. Könnte es also daher sein, bei der anderen Prophetie, den 2300 Jahren, die war ein Kapitel vorher, Daniel 8, dass sie sich auch am Ende dieser Prophetie, Daniel 9, die 70 Wochen war ja auch am Ende, wo sie enttäuscht wurden, dass es auch Gottes Plan war, er es zugelassen hat, dass bei Daniel 8 sie auch am Ende der Prophetie sich enttäuscht wurden und trotzdem Gott in dieser Bewegung war, genauso wie er bei der Bewegung war, wo Christus ans Kreuz ging.
Interessant, also interessante Idee, also das miteinander zu verbinden. Tatsächlich, die Enttäuschung war groß. Du sagst, es waren nur wenige, vielleicht 50 Leute übrig von Tausenden. Mhm. Also es wurde zerschlagen. Und diese paar, die haben eifrig studiert, denn die haben gemerkt, die haben ja rauf und runter gerechnet und haben sich gesagt, unsere Zahl ist nicht verkehrt. Unser 1844 stimmt. Wir hatten die große Enttäuschung, sich dann wieder zusammenzusammeln und zu sagen, okay, wir müssen ein bisschen studieren, wir müssen mal nachschauen, wie wir in Offenbarung 11, Vers 1 lesen. Es gibt eine Messroute und soll das Heiligtum vermessen. Und das haben sie auch gemacht, das Heiligtum vermessen. Kannst du historisch sagen, was eigentlich passiert ist? Was ist aus dieser Bewegung eigentlich geworden? Also diese paar übrig gebliebenen Leute, die verstreut waren, die das Jahr 1844 ja immer noch verteidigt hatten, weil sie gesagt haben, wir haben uns nicht verrechnet, ist nicht verkehrt. Was ist mit denen geworden, mit den paar Leuten? Die haben ja dann, die sind ja, also irgendwie haben sie ja eine Lösung gefunden.
Also diese 50.000, die haben sich auch aufgespalten. Manche sind ganz in ihre Denominationen, aus denen sie gekommen waren, zurückgegangen. Manche haben ganz ihren Glauben verloren. Ja, wie kann dieser Gott, wenn er mit uns ist, solch ein Leid zulassen? Ist ja heute bei manchen die Frage. Andere haben weiterhin Jahreszahlen festgelegt, weil sie gesagt haben, die 2300 Jahre, die können sich noch nicht erfüllt haben, weil Christus wird kommen am Ende dieser 2300 Jahre. Also müssen wir uns geirrt haben bei der Kalkulation. Das heißt, bestimmt kommt er in 3 Jahren, in 5 Jahren, in 7 Jahren. Ständig wurden neue Jahreszahlen festgelegt, was diese Bewegung enorm geschwächt hat. Und die Bewegung, von der wir jetzt sprechen, die haben gesagt, nee, die Kalkulation muss stimmen. Nicht. Das heißt, wir müssen uns geirrt haben in dem Ereignis, weil die Zeitrechnung, die haut hin. Und selbst Wikipedia hattest du zitiert. Das heißt, wir müssen das Ereignis nochmal neu überdenken. Vielleicht haben wir uns in unserer Annahme, na, die Erde ist doch das Heiligtum. Also würde das gereinigt werden bei der Wiederkunft. Vielleicht haben wir uns darin geirrt. Mhm. Und das ist die Bewegung, von der wir sprechen, die jetzt neu studiert haben, was hatte Gott wirklich mit dem Heiligtum, was gereinigt werden sollte, gemeint. Es ist nämlich nicht die Erde. Das wissen wir natürlich aus dem Rückblick.
Mhm. Das muss auch mal gesagt werden. Das sind irgendwelche Bewegungen, die so in 1840, 1850er Jahren gab es diese Bewegung. Das war noch alles, bevor es die Adventisten gab. Da gab es Menschen, die haben zusammen studiert und haben überlegt, was haben wir falsch gemacht. Also treue Geschwister, die zusammen saßen und gesucht haben. Jetzt sind sie ja irgendwann darauf gekommen, als sie gesagt haben, das Heiligtum, von dem wir gedacht haben, es sei die Erde, ist gar nicht die Erde. Und kamen dann darauf, aufgrund von einer Vision und von viel Studium, das sie hatten, kamen sie dann darauf, das Heiligtum, um das es hier geht, muss ein Heiligtum im Himmel sein. Jetzt gibt es im Himmel wirklich ein Heiligtum? Also ich meine, die Behauptung zu sagen, das himmlische Heiligtum wurde gereinigt, es steht ja so, also steht da drin, das Heiligtum wird gereinigt werden in Daniel 8, aber zu behaupten, das himmlische Heiligtum wird gereinigt, also muss im Himmel überhaupt was gereinigt werden, das ist ja die Frage. Gibt es im Himmel überhaupt ein Heiligtum?
Genau, also letztlich gibt es mehrere Heiligtümer. Das erste Heiligtum auf Erden war die Stiftshütte. Und diese Stiftshütte wurde angefertigt durch die Israeliten, die durch Mose, der auf dem Berg Sinai war und das Original im Himmel gesehen hat, den Bauplan hatte. Und nach diesem Bauplan wurde dieses Heiligtum gefertigt. Das war die erste, die Stiftshütte. Mhm. Daraufhin folgte dann der salomonische Tempel, der zerstört wurde durch die Babylonier. Und dann folgte, weil der wieder aufgebaut wurde, das war ja dieser Befehl, von dem wir gesprochen hatten, von dem Erlass, dann geht doch zurück nach Jerusalem und baut auch den Tempel wieder auf und auch die Stadt, haben wir noch den herodianischen Tempel. Und der wurde aber auch zerstört, 70 nach Christus, diesmal durch die Römer. Mhm. Und von daher, die Stiftshütte existiert nicht mehr, der salomonische und der herodianische Tempel existieren nicht mehr. Die können es alle nicht sein. Jetzt bleibt nur noch ein Tempel, ein Heiligtum übrig. Könnte es vielleicht wirklich das Heiligtum sein, was Mose gesehen hatte? Und letztlich ist es so, weil du gefragt hast, ob diese Dinge einer Reinigung bedürfen, wenn wir das Heiligtum auf Erden studieren und was Gott Mose beauftragt hatte, welchen Dienst er beauftragt hatte, finden wir letztlich da den Schlüssel durch den täglichen und durch den jährlichen Dienst, dass es da wirklich eine Reinigung bedurfte. Wenn du möchtest, können wir da mal ein bisschen hineingehen.
Gern, das wäre jetzt im Alten Testament. Also wir sind jetzt bei dem Abbild des himmlischen Heiligtums, also bei der Stiftshütte auf Erden oder auch beim Tempel. Und schauen uns jetzt an, dass es da auch eine Reinigung gegeben hat. Dieses Heiligtum wurde auch immer wieder gereinigt, Jahr für Jahr. Das war am Yom Kippur. Mhm. Wie hängt das zusammen?
Korrekt. Wir haben diesen täglichen Dienst beschrieben in 3. Mose Kapitel 4. Wir müssen jetzt da gar nicht reingehen. Und da ist es so, dass wenn ein Israelit gesündigt hatte, er aufgrund der Sünde, die den sofortigen Tod bedeutet hätte, weil der Sündesold ist der Tod, Vergebung finden musste. Und da lesen wir von diesem täglichen Dienst, dass dann die Sünden von dem Israelit, der ein Opfer, eine Ziege darbringen musste, die dafür geschlachtet wurde, das ist eine harte Sache. Da überlegt man sich 3-mal, vermutlich sogar 20-mal, ob ich heute einer Sünde nachgehe, wenn es bedeuten würde, dass irgendein Lebewesen getötet werden muss. Soweit ich weiß, musste er es sogar selber töten. Ja. Also das ist ein Erziehungsprozess. Und nachdem dieses Tier gestorben ist und dafür sterben musste, wurde durch das Blut dieses Tieres, was jetzt diese Schuld sozusagen getragen hat, diese Schuld aufs Heiligtum übertragen. Das heißt, dieser tägliche Dienst, da hat jemand gesündigt, da hat jemand gesündigt, ein Opfer wurde gegeben, wurde das Heiligtum verunreinigt durch die Sünden. Mhm. Und von diesen Sünden bedurfte es dann einmal am Jahr, das war der große Versöhnungstag, das war der Yom Kippur, einer Reinigung dieser Sünden, die symbolisch, es ist ja nur symbolisch, eine Ziege kann nicht für meine Sünden sterben. Dann könnte für meine Sünde ja auch im Garten irgendwie eine Nachtschnecke sterben. Aber es geht nicht. All diese Dinge waren symbolisch auf Christus. Und jetzt wurde deswegen einmal im Jahr das Heiligtum gereinigt am großen Versöhnungstag. Und ja, das war nochmal ein spezieller Dienst, der da abgelaufen ist.
Und da sei vielleicht, also Paulus sagt ja, unmöglich kann das Blut von Böcken und Stieren unsere Sünde wegnehmen. In Hebräer schreibt er das. Und wir wissen, dass Johannes der Täufer sagt, als er auf Christus zeigt, siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Und es ist irgendwie klar, okay, hier gibt es ein Symbol. Und am Yom Kippur, am großen Versöhnungstag, es war ja so, dass die ganze Zeit, das ganze Jahr über die Sünde sozusagen aufs Heiligtum übertragen wurde. Es wurde immer hineingebracht. Das Blut wurde immer vor den Vorhang gesprengt und die Sünde war irgendwie da, auch an die Hörner gestrichen. Und jetzt am großen Yom Kippur wurde tatsächlich das Blut eines Bockes genommen, auf dem keine Sünde bekannt war, vollkommen rein. Der war nicht irgendwie die Sünde übertragen worden auf das Tier, sondern dieses Tier war vollkommen rein. Und dieses reine Blut wurde dann hineingebracht und mit diesem reinen Blut wurde das gereinigt. Ist besonders, war ja auch eine symbolische Handlung. Und ich glaube, das zeigt ganz deutlich, was da im irdischen Heiligtum passierte, was im himmlischen Heiligtum passiert. Und da sind wir sozusagen bei dem Dienst. Nicht wahr? Also im himmlischen Heiligtum muss irgendwie das tatsächlich passieren, was auf dem irdischen vorgeschattet wurde.
Das Interessante dazu, Ronja, ist, dass als Christus auf der Erde war und er dieses Opfer gebracht hat, also es hat ja niemand des geringeren Todes gefordert als den Tod von Christus persönlich, von Gott persönlich, weil halt eine Ziege und irgendwelche andere Tiere dafür nicht herhalten können. Als er gestorben ist, wir können das ja mal lesen, Matthäus 27, was da mit diesem irdischen Tempel passiert ist. Mhm. Weil da wurde ja weiterhin geopfert und da wurde genau das erfüllt, was Gott sich gewünscht hatte. Das heißt, der Dienst, der da vollzogen wurde. Aber jetzt als das wahre Lamm, du hast eben schon auf Johannes Bezug genommen, als das wahre Lamm gekreuzigt wurde, in Matthäus 27, und zwar, da ist die Rede von Jesu Kreuzigung, das müsste Vers 51 sein, ja. Als er gestorben war, dann heißt es, also Vers 50 ist der Tod Jesu, und jetzt Vers 51, jetzt wird Bezug genommen auf diesen irdischen Tempel, der ja eigentlich von der Logik her, weil das nur ein Schatten war, eine Vorausschau, was eigentlich wirklich hier ablaufen würde. Also es war eine kleine Miniatur, um das große Bild zu verstehen. Mhm. Und jetzt heißt es in Vers 51, und siehe, der Vorhang im Tempel zerriss in zwei Stücke. Und jetzt als Zeichen, dass es kein Mensch war, sondern dass es Gott war, der diesen Tempel und diesen Vorhang hat zerreißen lassen, von oben an bis unten aus. Also in dem Moment, jetzt war das Allerheiligste dann auch entblößt, Die Menschen konnten da reinschauen und Gott hat damit deklariert, dass mit dem Tod Jesu, was jetzt die Erfüllung all dessen ist, was Jahrhunderte zuvor getan wurde. Dieser Tempeldienst, dieser irdische Tempeldienst von der Stiftshütte, salomonischer Tempel und auch vom herodianischen Tempel beendet ist, weil er erfüllt wurde von dem Original. Und die haben sich sozusagen Kopie und Original, also Schatten und Realität, getroffen in diesem Ereignis. Mhm.
Damit ist sozusagen, also damit hatte das irdische Heiligtum hatte seine Berechtigung. War zur Erziehung, zur Aufklärung, zum Verständnis, wie funktioniert das Evangelium, war er da und hat auch über Jahrhunderte und Jahrtausende geholfen und hilft uns heute immer noch zu verstehen, was ist eigentlich passiert. Jetzt, der Dienst sozusagen von dem wurde beendet. Es war nicht mehr nötig, da irgendwelche Kälber und Lämmer zu opfern, sondern Jesus Christus war jetzt gestorben. Und Jesus Christus nach seiner Kreuzigung war ja noch, seine Jünger haben ihn noch gesehen und noch viele andere Zeugen haben ihn gesehen, aber er fuhr ja dann in den Himmel auf. Und jetzt müssen wir sagen, als er da in den Himmel ging, ist er da König geworden. Und das ist eben das Interessante, Hebräer, also von Paulus her geschrieben, Hebräerbrief sagt, er wurde unser Hohepriester. Das heißt, es muss ein Heiligtum im Himmel geben, denn er wurde als Hohepriester eingesetzt. Und als Hohepriester ist er jetzt im Himmel gegenwärtig. Wir wissen, wenn er wiederkommt, wird er als König kommen, aber momentan ist er Hohepriester, Jesus Christus. Der ganze Hebräerbrief spricht davon. Was macht Christus da?
Wir können mal zwei Verse lesen, Ronny. Einmal Markus 16, Vers 19, um diesen Punkt wirklich fest, nied- und nagelfest zu machen. Mhm. Markus 16, Vers 19 spricht davon, was Christus, nachdem er verschieden ist und nachdem er dann im Grab war, nachdem er auferstanden war, was er gemacht hat, wie geht es denn eigentlich weiter? Mhm. Und da heißt es, nachdem der Herr Jesus mit ihnen geredet hatte, wurde er aufgehoben gen Himmel. Und was tut er jetzt? Und setzte sich zur Rechten Gottes. Er ist jetzt zur Rechten Gottes. Mhm. Und jetzt packen wir da noch mit hinzu den Hebräerbrief. Weil hätten wir dieses Verständnis von einem himmlischen Heiligtum nicht, würde der ganze Hebräerbrief keinen Sinn machen. Und wir können da mal exemplarisch, man könnte jetzt hier eine ganze Stunde drauf verwenden, Hebräer 9, Vers 24 lesen. Und auch hier erfahren wir, gut, er ging zur Rechten Gottes, was da jetzt eigentlich genau passiert ist und welchen Dienst Christus jetzt angetreten hat. Da heißt es 9,24, denn Christus ist nicht eingegangen in das Heiligtum, das mit Händen gemacht und nur ein Abbild des wahren Heiligtums ist. Das waren all die Tempel auf Erden nämlich, sondern in den Himmel selbst, um jetzt was zu tun? Selbst der Dienst wird beschrieben, um jetzt für uns, genau wie der Hohepriester auf Erden, vor dem Angesicht Gottes zu erscheinen. Und es gibt so viele Verse im Hebräerbrief, die diesen Punkt nied- und nagelfest machen, dass wirklich Christus nach seinem Tod, er ist sozusagen gestorben beim Vorhof des Tempels, aufgefahren ist zum Himmel. Da ist nämlich die wahre Stiftshütte, die Gott aufgerichtet hat und kein Mensch. Und dass er dort, dann wie es beim Typus auf der Erde war, als Hohepriester gedient hat, den täglichen Dienst, nämlich in der ersten Abteilung, dem Heiligen, und dann auch den jährlichen Dienst, nämlich in der zweiten Abteilung, dem Allerheiligsten.
Und es ist eine ganz, ganz wichtige Botschaft. Also es wurde ja so ein bisschen, ich meine, der Hebräerbrief spricht ja vorwärts und rückwärts davon. Und die wichtigste Botschaft, der Hebräerbrief stammt von Paulus. Ellen White sagt deswegen, weiß man das. Jetzt Paulus hat, also das Neue Testament hat 27 Bücher. Paulus hat die Hälfte davon geschrieben, also 14 von diesen 27 sind von Paulus. Und Paulus sagt in Hebräer 8, Vers 1, die Hauptsache aber dem, was wir sagen, ist, wir haben einen solchen Hohepriester, der sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones der Majestät im Himmel. Mhm. Paulus hat die Hälfte der neutestamentlichen Bücher geschrieben und sagt, die Hauptsache bei allem, was wir haben einen Hohepriester im Himmel. Und er deutet auf Christus. Und es ist für uns natürlich total entscheidend zu wissen, okay, die Hauptsache ist, dass wir einen Hohepriester im Himmel haben. Es gibt da ein Heiligtum. Und jetzt macht das plötzlich von Daniel irgendwie, kommt das plötzlich greifbar. 2300 Abend und Morgen und dann wird das Heiligtum im Himmel wieder gereinigt werden. Und wenn du sagst, auch am Yom Kippur wurde das irdische Heiligtum gereinigt, dann weiß man, okay, das muss irgendwie ein großer Versöhnungstag sein. Im Himmel wird auch was gereinigt. Das ist plötzlich der jährliche Dienst. Mhm.
Das ist auch interessant, ne, was du erwähnst. Also wenn schon Paulus das sagt zu seiner Zeit war ja Christus im Heiligen. Zu der Zeit sagt er, das ist die Hauptsache. Und wie viel mehr muss es heute für uns die Hauptsache sein? Zu unserer Zeit, da kommen wir gleich sicherlich zu, ist er ja bereits im Allerheiligsten. Und dann müsste man ja noch ein Wort drüber verlieren. Im Typus hat ja irgendwann auch der Hohepriester das Allerheiligste verlassen und war dieser Dienst abgeschlossen. Auch das wird sich erfüllen zu unserer Zeit auf dieser Erde. Was wird das für eine Zeit sein, wenn dieser Hohepriester, der seit 31 nach Christus, also nach dem Kreuz, im Heiligen ist, dort seinen Dienst verrichtet hat, nämlich die Vergebung der Sünden. Jeder, der seither, Martin Luther, Zwingli, jeder nicht bekannte Christ, der gebetet hat, weil er gesündigt hat, der brauchte keine Ziege mehr opfern, der hat seither gebetet und um Vergebung gebeten. Und das war der Dienst, den Christus im Heiligen erfüllt hat, die Vergebung der Sünden. Dadurch wurde das himmlische Heiligtum in der Tat verunreinigt. Denn es hat der Typus gelehrt.
Es ist ja auch wichtig, also wir müssen ja wissen, dass unsere Sünden, unsere bösen Dinge, die werden ja auch aufgeschrieben. Und wir wissen, im Himmel sind diese Buchrollen. Das heißt, irgendwie wird diese Sünde im Himmel eingetragen. Da sind Dinge, die sind sündig, die sind schlecht, die sind böse, aber die stehen im Himmel. Und da müssen sie natürlich raus. Das darf nicht auf ewig da sein. Das muss irgendwie vernichtet werden. Das verheißt sogar, unsere Sünden werden ins äußerste Meer geworfen und Christus tritt dafür ein und er reinigt die Sünde. Das führt uns ja so ein bisschen dazu, sagst, irgendwann endet dieser Dienst, so wie im irdischen Heiligtum. Der hohe Priester schließt irgendwann den Dienst ab. Dann ist die Sünde, die bekannt wurde, die ist dann auch rausgewaschen worden. Die nicht bekannt wurden, die tragen die Leute immer noch auf dem Herzen. Also was abgegeben worden ist und gesagt wird, ich bitte um Vergebung, das wurde vergeben. Was nicht vergeben worden ist oder wofür nicht gebittet wurde, das ist behalten. Jetzt, wenn dieser Dienst von Christus abgeschlossen wird, dann sagen wir Ende der Gnadenzeit. Also wenn Christus sagt, alles, was jetzt bekannt wurde und alles sozusagen, alle Fälle sind untersucht und jede Schuld, die bekannt worden ist, die werde ich jetzt reinigen. Aber wenn er das Werk abschließt und er zieht sich zurück als hoher Priester, er kommt dann ja irgendwann als König wieder. Und bevor er wiederkommt und ich trotzdem noch Sünde im Herzen habe, habe ich ja keine Vergebung mehr. Ende der Gnadenzeit, ganz, ganz besonderer Punkt in der Geschichte. Aber um mal das greifbar zu machen, also wir sprechen davon, als Christus in den Himmel aufgefahren ist, ist er Hohepriester geworden. Die Reinigung des Heiligtums, das Ende der 2300 Abend und Morgen, war 1844. Das heißt, 1844 muss Christus ins Allerheiligste hineingegangen sein. Ich habe dazu sogar eine Bibelstelle, die das belegt. Ich zeige immer in Daniel 8, glaube ich, ist es Daniel 8, meine ich. Gucken wir eben. Daniel 8. Eigentlich müsste es Daniel 9 sein. Schauen wir eben. Da wird dann gezeigt.
Bin gespannt, Ronny.
Es ist tatsächlich Daniel 8, oder? Na, wo heißt es? Wo er in den Himmel... es ist Daniel 7 sogar. Daniel 7 ist es. Da heißt es hier in Daniel 7, da wird von diesem kleinen Horn gesprochen. Und Daniel 7, Vers 8, spricht auch von diesem kleinen Horn. Während ich Acht gab auf die Hörner, siehe, da stieg ein anderes kleines Horn zwischen denselben auf und drei der vorherigen Hörner wurden vor ihm ausgerissen. Und siehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das große Dinge redete. Und wir wissen, wer diese Macht ist. Das Papsttum, ohne Frage. Also das Papsttum fängt ja an zu reden, große Dinge. Und dann heißt es also, während das da irgendwie noch da ist, ich schaute, bis Throne aufgestellt wurden und ein Hochbetagter sich setzte. Sein Gewand war schneeweiß und das Haar seines Hauptes wie reine Wolle. Sein Thron waren Feuerflammen und dessen Räder ein brennendes Feuer. Ein Feuerstrom ergoss sich und ging von ihm aus. Tausendmal Tausende dienten ihm und zehntausendmal Zehntausende standen vor ihm. Das Gericht setzte sich und die Bücher wurden geöffnet. Also hier wird eine Szene beschrieben, irgendein Gericht findet statt. Und dann gucken wir in Vers 11 und es heißt, ich sah fortwährend hin wegen des Lärms der hochfahrenden Reden. Das heißt, das Horn regiert hier noch, während ein Gericht stattfindet. Also wir können nicht sagen, die Welt endet und dann kommt hier ein Gericht. Das muss ein Gericht sein, das währenddessen stattfindet, während das Horn immer noch seine Läste reinbringt.
Und da sehen wir, dass die Milleriten dann irgendwann ihren Kurs korrigieren mussten. Aber schön, dass du auch dieses Kapitel in Daniel 7 erwähnst, weil die Sache ist ja die, dass Daniel 2 Daniel 7 und Daniel 8 parallel zueinander stehen. Mhm. Also wir haben beispielsweise in den meisten dieser Kapitel Babylon genannt. Mal als Löwe, mhm. ne? Dann ist es mal das goldene Haupt. Und so sind alle Reiche genannt und stehen parallel zueinander. Es wirklich ganz sicher ist, wie diese Kapitel auszulegen sind. Und jetzt Daniel 8, wo ja die Rede war, erst die Rede vom Horn. Mhm. Wir wissen, das ist Rom. Und dann war die Reinigung des Heiligtums, Daniel 8, Vers 14. Und die Parallele dazu in Daniel 7 ist genau die, die du eben erwähnt hast. Wir hatten zuerst in Daniel 7, Vers 8 das kleine Horn. Und danach wird erwähnt in Vers 10, zweiter Teil, das Gericht wurde gehalten. Und was ist Maßgabe in diesem Gericht? Die Bücher wurden geöffnet. Lange konnten wir uns gar nicht vorstellen, wie kann dein ganzes Leben, Ronny, wie kann mein ganzes Leben in ein Buch fassen? Mittlerweile, seitdem wir um Mikrochips wissen, dass irgendwie unser halbes Leben auf unser Handy passt, sogar wir Videoaufnahmen machen können, war ja unvorstellbar, können wir uns vorstellen, dass auch wenn Gott hier irgendwas mit Büchern ausdrückt, dass er sehr wohl eine Möglichkeit hat, all diese Dinge aufzuzeichnen, die am Ende entscheidend sind über den Ausgang des Gerichts. Und worauf ich hinaus wollte ist, hier wird das Gericht erwähnt und es steht parallel zu der Reinigung des Heiligtums in Daniel 8. Das ist ein weiterer Beweis, selbst mit dem Typus und dem Antitypus, wenn wir den Hebräerbrief nicht hätten, dass mit der Reinigung des Heiligtums wirklich das Gericht sein muss, gemeint sein muss. Also wir haben die Reinigung, das hat eine Bedeutung, das findet statt seit 1844, können wir noch drüber sprechen. Aber diese Zeit, wo das Heiligtum gereinigt wird im Himmel, ist zugleich eine Zeit des Gerichts. Und wenn wir diese Dinge, also 1844, von uns weisen, wenn wir von uns weisen, dass es ein Untersuchungsgericht, für manchen vielleicht geläufiger ein Vorwiederkunftsgericht gibt, dann weisen wir die Schrift von uns. Weil all diese Dinge, Hebräer, Typus, Antitypus, Daniel 7, Daniel 8, überhaupt keinen Sinn machen würden, wenn wir diese Dinge einfach rausstreichen. Dann müssten wir sie mit anderen Dingen füllen. Dann kommt auf einmal der Präterismus, der Futurismus rein, der alternative Lösungsweg, damit nicht auffällt, dass uns auf einmal, was ich, 50% des Contents, des Inhalts abhanden gekommen ist.
Und es ist ja auch faszinierend, wenn wir in Daniel 7 lesen, also was gerade schon angesprochen, wenn wir sehen, hier war ein Gericht, also das kleine Horn regiert. Jetzt kommt ein Gericht in der Zeit, während des Papsttums, irgendwie ist das Papsttum ist noch da, jetzt findet ein Gericht statt, das Papsttum wird immer noch angesprochen. Und liest man weiter Vers 13, ich sah in den Nachtgesichten und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels gleich einem Sohn des Menschen. Und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht. Also diese Gerichtsszene, man sieht, die Leute setzen sich, während das Horn irgendwie noch da ist. Das heißt, auf der Erde regiert das Horn immer noch. Im Himmel sieht man eine Gerichtsszene und plötzlich kommt zu diesem Hochbetagten jemand, der aussieht wie der Sohn eines Menschen. Und dem wird jetzt auch die Herrschaft verliehen. Man muss überlegen, also auf der Erde regiert das irgendwie, das Horn ist immer noch aktiv, lästert immer noch Gott. Im Himmel findet derweil ein Gericht statt und plötzlich betritt diesen Gerichtssaal der, der aussieht wie ein Mensch. Christus kommt plötzlich ins Allerheiligste vor den Thron Gottes. Er war ja vorher schon, also er ging zur Rechten Gottes, ging er ja schon. Also ins Heiligtum ging er ja schon hinein. Aber jetzt kommt er hier ins Allerheiligste. Und das ist auch nicht seine, Auferstehung oder so, oder seine erste Himmelfahrt, denn das kleine Horn ist hier in der Macht. Mhm. Das heißt, wir sind hier viel weiter in der Zeit. Und da erst gelangt er plötzlich, mitten in so einem Gericht kommt er hervor. Nun, warum eigentlich kommt Christus ins Gericht? Also, ich meine, wir haben so eine Vorwiederkunftsgericht, weil es ja logisch ist. Wenn Christus wiederkommt, muss ja entschieden sein, wer gehört zu Christus und wer nicht. Denn die einen werden mit ihm genommen und die anderen werden sterben bei seinem Anblick. Jetzt, Christus geht da ins Gericht. Verklagt er da jetzt die Leute, also sagt er jetzt, das sind die bösen Taten, das sind die Strafen. Was macht Christus da im Gericht? Ich meine, kann Gott das nicht, also kann der Vater nicht selber sagen, okay, das sind, die Menschen sind Sünder, Sünde sollt, ist der Tod. Es wäre ja für jeden Engel irgendwie auch einsichtig. Warum geht Christus jetzt plötzlich vor den Thron?
Also Nummer eins könnte man sagen, er geht vor den Thron, weil er den Typus erfüllen muss. Das war ja Sinn des Typus, das war ja Sinn der Miniatur. Ich gehe vielleicht nochmal einen Schritt zurück, Ronny, weil ich diesen Vers 13 eigentlich ganz wichtig fand, dass wir da vielleicht nochmal ein Wort zu sagen, weil viele mögen sich ja wundern, ja, die Sieben-Tags-Adventisten mit ihrem 22. Oktober, haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, können wir noch machen, 1844. Was ist das eigentlich für eine Ansicht? Aber letztlich ist es so, dass all diese Ansichten, die wir haben, letztlich wirklich in dem Wort Gottes gegründet sind und wir auch sagen müssen, so macht auf einmal das komplette Wort Sinn, auch wenn viele andere Denominationen daran nicht glauben. Aber dann wird es schwer, Antworten für diese Bibelverse zu finden. Und was ich ergänzen wollte zu diesem Vers 13 ist, dass uns, wie du schon eben erwähnt hast, hier durch die Bibel genau offenbart ist, was Christus am 22. Oktober gemacht hat. Das heißt, nachdem er für etwa 1800 Jahre im Heiligen gedient hat, seit der Himmelfahrt im Heiligen gedient, wir haben unsere Sünden bekannt, sie wurden dort von Christus vergeben, das Heiligtum wurde verunreinigt, finden wir in der Bibel durch diesen Vers sogar eine Prophetie, was genau an diesem Tag, wo Christus vom Heiligen jetzt sich aufmacht und ins Allerheiligste geht, selbst diesen Vers finden wir wieder. Also Gott hat da wirklich sozusagen seine Lupe rangesetzt. So einen Moment, wir haben jetzt hier mit ein paar Versen das Papsttum und mit ein paar Versen davor Medo-Persien und Griechenland. Und jetzt einen Moment, diesen einen Tag, da setze ich jetzt dieses eine Jahr die Lupe massiv dran und zeige euch, was da passiert. Wo wir sehen, dass Christus im Himmel, wo lebt er? Er ist im Heiligtum vom Heiligen ins Allerheiligste geht und dort seinen letzten Dienst verrichtet. Worin besteht dieser Dienst? Weiterhin bekommen wir Vergebung. Weiterhin, wenn wir gesündigt haben, können wir Vergebung finden. Aber jetzt auch beginnt das Gericht. Das heißt, unsere Fälle werden überprüft. Warum werden die Fälle überprüft? Weil die Wiederkunft Christi so nah an der Zeit ist. Und selbst jeder Nichtgläubige, der draußen in die Welt schaut, der sieht, das kann nicht mehr lange weitergehen. Was jetzt gerade von der Regierung gemacht wird, was jetzt gerade von den Nationen, den Regierungen weltweit gemacht wird. Wir fragen uns, wohin soll es denn führen, wenn Gott es noch 50 Jahre laufen lassen würde? Also Gott kann es ja kaum noch 50 Jahre laufen lassen. Und damit Christus kommen kann, muss zuvor ein Gericht stattfinden, wo untersucht wird, ja, wer ist denn eigentlich berechtigt, wenn Christus wiederkommt, mit Hoffnung diesem Ereignis entgegenzugehen?
Ich glaube ja auch, also alle Menschen ausnahmslos, du, ich, alle unsere Zuschauer und auch der Rest der Welt, das sind alles Sünder. Und also jeder verdient nach der Bibel den Tod. Der Sünde sollt ist der Tod. Jeder von uns hat irgendwann mal gesündigt und der Sünde sollt ist der Tod. Jetzt könnte im himmlischen Gericht könnte ja so aussehen, alle Bücher werden geöffnet, man sieht, alles ist voller Sünde und das heißt, okay, alle Menschen verdienen den Tod, die Menschheit stirbt aus, wird ausgerottet.
Das wäre hart,
aber gerecht. Ne?
Also, korrekt.
Genau. Jetzt kommt Christus in das Gericht und sagt, ich stehe hier für mein Volk. Ich stehe stellvertretend als Hohepriester, also als Stellvertreter des Volkes, stehe ich hier und spreche die Leute frei, die zu mir kommen. Denn der Sünde sollt ist der Tod und den Tod haben sie verdient. Aber wenn jemand zu mir gehört, ist er Teil meines Leibes. Er gehört zur Gemeinde, zu meiner Gemeinde. Ich bin das Haupt, sie sind die Glieder. Wenn er Teil von mir ist, Teil meines Leibes ist, dann braucht er die Strafe, oder er muss diese Strafe nicht mehr bekommen, denn mein Leib wurde schon verurteilt. Er zeigt seine Wunden und sagt, ich bin dafür gestorben. Mein Leib hat die Strafe schon getragen. Und wenn ich aber Leib Jesu bin, wenn ich zu seiner Gemeinde gehöre, egal woher ich komme, egal welches Geschlecht, egal welche Herkunft, egal welches Land, egal welche Religion, wie auch immer, wenn ich zum Leib Jesu gehöre, da muss ich hin. Dann ist für mich der Preis bezahlt. Und das macht Christus jetzt im Gericht für alle klar. Er sagt, der gehört zu mir, der gehört zu mir, der gehört zu mir. Und er spricht sein Volk frei. Und es ist so unendlich wichtig für uns. Wenn er das nicht machen würde, wären wir alle verloren. Egal wie wir leben, ob wir versuchen noch gut zu leben oder ob wir ein netter Mensch sind oder ein böser Mensch oder wie auch immer, das spielt alles keine Rolle. Wenn Christus nicht für uns eintritt und sagt, der gehört zu mir, er hat den Preis für ihn habe ich bezahlt.
Wir können zu dem, was du sagst, Ronja, mal Nahum aufschlagen. Es müsste Nahum 1 sein.
Nahum?
Und zwar Nahum 1, Vers 9.
Ah, okay. Dann, ich habe keinen gefunden. Ja. Das ist der einzige Vers, den ich in Nahum auswendig kann, glaube ich. Das
geht mir, glaube ich, auch so. Mhm. Weil die Frage ist ja, warum, nachdem uns vergeben wurde, warum müssen wir trotzdem nochmal durch ein Gericht? Na, weil Gott möchte schauen, ob es aufrichtig war, ob wir wirklich von unseren Sünden gelassen haben und ob wir, nachdem wir über die rote Ampel gefahren sind, wirklich zur Einsicht durch Gottes Geist gekommen sind und danach angefangen haben, uns anders im Straßenverkehr zu verhalten. Mhm. Und das muss jetzt untersucht werden, weil es gibt ganz viele, die sich zu Christus bekennen. Also Adam war der Erste, Eva war die Zweite. Und bis kurz vor dem Ende der Gnadenzeit gibt es immer noch Menschen, das ist die Zeit des lauten Rufes, die sich zu Christus bekennen. Mhm. Aber weil es nun manche gibt, über die dann Gott sagt, ja, ihr sagt zwar Herr, Herr, aber ich kenne euch nicht, muss ja eine Prüfung stattfinden, ja, von all denen, die sich zu mir bekannt haben, wer hat es denn aufrichtig gemeint? Ja. Wer hat diese Vergebung angenommen und wer ist dankbar dafür und es ist gefruchtet in einem neuen Leben? Und dafür braucht es ein Gericht, um das zu überprüfen. Weil Gott möchte sicherstellen, nachdem wir hier Quarantäne, eine tödliche Infektionskrankheit hatte, die wirklich eine Pandemie seit 600 Jahren sich hier ausbreitet.
6.000 wahrscheinlich sogar schon.
Ja, 6.000, habe ich 600 gesagt? Ja. Durch 6.000 Jahre sich hier ausbreitet, gegen die kein Impfstoff hilft, egal welche Wirkvariante, dass das, was hier passiert ist, nicht nochmal passiert. Denn das hat er versprochen in Nahum 1, Vers 9, er führt doch das Ende herbei. Es wird das Unglück nicht zweimal kommen. Das heißt, um sicherzustellen, dass auf der neuen Erde das nicht nochmal passiert. Vielleicht nach 300 Jahren, nach 700 Jahren werden die Menschen dem Leben dort überdrüssig und fangen jetzt wieder an, irgendwelche Dinge zu treiben. Um das sicherzustellen, schaut er, wer meint es denn aufrichtig?
Mhm. Ja. Welche Herzen passen in den Himmel? Ne?
Ja, korrekt.
Wer hat wirklich Liebe im Herzen? Also die Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Und der ganze Himmel lebt in dieser Liebe.
Korrekt. Und dazu hat sich halt wirklich Gott verbürgt. Und er hat es versprochen, und zwar vor den Engeln. Wir wissen sogar, dass es sogar ungefallene Welten gibt, ist uns offenbart. Mhm. Das überschreitet jetzt unseren Horizont von dem, worauf wir blicken können. Wir gucken jetzt nur noch die Medien und kriegen hier Panik und ist ganz schrecklich. Aber Gott hat mal eine ganz andere Perspektive. Und all diesen, die nicht in Sünde gefallen sind, denen hat er versprochen, macht euch keine Sorge, wenn ich auch diese Erdenbewohner zu mir hole, in den Himmel, später auf die neue Erde. Wahrscheinlich, dass Gott sogar diese Erde, die in Quarantäne gefallene Erde, zur neuen Erde macht. Wenn ich die in den Himmel hole, könnt ihr sicher gehen, dass das nicht nochmal passiert, weil ich habe all diese Fälle untersucht und ich weiß, jeder ist es wert und durch keinen von diesen wird erneut eine Gefahr ausgehen. Und trotzdem, Ronny, vielleicht ist noch zur Ergänzung, ist das kein Gericht, wo wir einen Richter vor uns hätten, der irgendwie schlechte Laune hat und mit dem falschen Fuß aufgestanden ist und der nur darauf wartet, wo ist der Fehler? Ich suche jetzt das ganze Buch deines Lebens durch. Irgendwo muss doch eine Sünde sein, sondern dieser Gott ist überaus gewillt, jeden zu erretten. Hm. Und vielleicht, damit manche sind ein bisschen ängstlich, jetzt keine Panik bekommen, oh Gericht, das ist eine biblische Lehre, möchte ich vielleicht ein, zwei Verse zitieren, zum Beispiel 1. Johannes 2, Vers 1 lese ich mal, da heißt es, meine Kinder, die schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt. Das ist der Plan Gottes. Mhm. Und jetzt dieses schöne und wenn. Und wir kennen alle diesen Vers. Und wenn jemand, ich ergänze mal, doch sündigt, was passiert jetzt? Dann ist sofort der Tod und das Gericht und Ende. Nein, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater, Jesus Christus, der gerecht ist. Und er ist die Versöhnung für unsere Sünden. Und nicht nur für die unseren, sondern auch für die ganze Welt. Mhm. Im Alten Testament in Hesekiel 33 müsste es sein, heißt es, Gott hat kein Gefallen am Tode der Gottlosen. Mhm. Also Gott ist überaus gewillt, hat alles getan, sogar seinen eigenen Sohn gegeben, mit der Gefahr, ihn auf ewig, auf immer zu verlieren, obwohl er ihn über alles liebt, hat er alles getan, damit jeder, der es möchte, Errettung finden kann. Und wenn wir nicht errettet werden, liegt es an uns, weil wir uns bewusst dagegen entschieden haben. Mhm. Aber alles andere, Erlösungsplan, Opfer, also Tod Jesu, denn dass wir überhaupt fähig sind, ein neues Leben zu leben, kommt alles von ihm. Aber die Entscheidung, den Willen, den kann Gott uns nicht abnehmen. Denn sonst hätte er Roboter und da kann er nicht sehen, ob die ihn wirklich lieben. Aber er sehnt sich so sehr nach unserer Liebe und gibt uns deswegen den freien Willen. Und den wird er nicht brechen. Im Gegensatz zu dem, was wir momentan vielleicht auch erleben in unserem Land, ist es so, Gott wirkt und arbeitet nicht diktatorisch.
Nicht mit Zwang.
Nicht mit Zwang. Genau. Ja. Ne? Mhm. Und möchte wirklich, dass wir aus freien Stücken ihm gehorsam sind und ihn lieben und ihm nachfolgen.
Jetzt, Kinder, wo du das gerade erzählst, also ich will gleich auf jeden Fall nochmal mit dir anschauen, was der Geist der Weissagung sagt zum Jahr 1844. Aber vielleicht noch vorher, wo wir noch bei diesem Gericht sind im Himmel. Dieses Gericht muss vor der Wiederkunft stattfinden und es ist sozusagen, um sein Volk zu rechtfertigen. Ich möchte mal einmal zeigen, dass Christus selbst davon gesprochen hat in Matthäus 22. Das wird ja oft so angegriffen und sagt, gibt es das überhaupt vor Untersuchungsgericht und so. Aber wir haben es gerade eben schon gesehen in Daniel, natürlich, der Hebräerbrief spricht davon. Aber jetzt in Matthäus 22, das beginnt mit dem Gleichnis vom königlichen Hochzeitsmahl. Und da heißt es, dass der König hat Leute ausgesandt, Knechte, um Gäste einzuladen. Die ersten haben es abgelehnt. Und vielleicht kennt man die Geschichte, ansonsten einfach mal nachlesen. Wir springen mal rein in Vers 10. Da heißt es hier, und jene Knechte gingen hinaus auf die Straßen und brachten alle zusammen, so viele sie fanden, böse und gute. Und der Hochzeitssaal wurde voll von Gästen. Also diese Botschaft, die jetzt rausgeht, die Einladung zur Hochzeit, geht an böse und gute, an alle Menschen. Und es heißt, der Hochzeitssaal wurde voll. Als aber der König hineinging, um sich die Gäste anzusehen, sah dort einen Menschen, der kein hochzeitliches Gewand anhatte. Und er sprach zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen und hast doch kein hochzeitliches Gewand an? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern, bindet ihm Hände und Füße, führt ihn weg und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis. Da wird das Heulen und Zähneknirschen sein. Hier sehen wir, viele Leute sind eingeladen und sie sind irgendwie zur Hochzeit, sind sie gekommen. Aber jetzt muss man sich sagen, wann soll denn das in der Geschichte der Menschheit sein, diese Hochzeit, dass sie da alle, sie sind alle zur Hochzeit gekommen, aber einer hat kein Gewand an, kein hochzeitliches Gewand und wird jetzt rausgeschmissen. Wann soll denn das in der Geschichte der Menschheit passieren? Und das Interessante ist, wenn wir diesen Text uns angucken, stellen wir fest, wir müssen die Frage stellen, ist der Bräutigam schon da? Dann wissen wir es. Der Bräutigam ist noch nicht da. Der König guckt sich die Gäste an und stellt fest, hier ist einer, der gehört hier nicht hin. Also es gibt ein Voruntersuchungsgericht, bevor der Bräutigam kommt. Und interessanterweise heißt es dann hier, weil derjenige kein weißes Kleid anhat, wird er jetzt hinausgeschmissen in die äußerste Finsternis. Und ihm werden aber Hände und Füße gebunden, heißt es. Nun, wenn ich in die äußerste Finsternis geschmissen werde, also ich werde ausgestoßen, und mir werden Hände und Füße gebunden, was kann ich dann garantiert nicht mehr? Ich kann mir garantiert kein königliches oder hochzeitliches Gewand mehr anziehen. Also Ende der Gnadenzeit. Und es ist interessant, dass, also bevor der Bräutigam kommt, gibt es hier eine Untersuchung. Der König guckt sich die Gäste an und sortiert dann noch aus, damit alles bereit ist, wenn der Bräutigam kommt.
Ronny, einen ähnlichen Gedanken finden wir auch in Offenbarung 22, Vers 12. Ich will auch darauf eingehen, weil das halt so in der Kritik steht, wo es ja heißt, siehe, ich komme bald. Also da ist die Rede von der Wiederkunft. Mhm. Jetzt hast du ja eben gesagt, aber vor der Wiederkunft muss etwas geschehen, nämlich eine Untersuchung. Und das finden wir auch hier, weil da heißt es dann weiter, und mein Lohn, also Christus kommt, und sein Lohn einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Also dementsprechend muss es, wenn er wiederkommt und dann den Lohn mit sich bringt, muss ja vorher irgendeine Untersuchung stattgefunden haben, dass er weiß, wer kriegt welchen Lohn. Also wer ist der Errettete? Mhm. Und es wird ja auch im Himmel Unterschiede geben. Es ist ja kein Kommunismus im Himmel, dass alle in diesem Sinne gleich sind. Manche Kronen werden heller strahlen, manche werden weniger hell strahlen. Einige haben mehr Sterne in ihren Kronen, andere haben weniger Sterne in ihren Kronen.
Aber das Schöne ist, alle sind glücklich
über die Krone. Korrekt, das ist das, was uns offenbart ist. Trotzdem sind alle, weil sie die Ewigkeit haben und Gesundheit und Christus und Gott, sogar den Vater, das können wir uns ja kaum vorstellen, den noch niemand gesehen hat, es werden alle vollkommen glücklich darüber sein. Mhm. Ja. Vielleicht kann man noch ergänzen, Ronny, dass weil jetzt wir so in diesen Mittelpunkt geraten, wir Menschen, was auch wirklich wichtig ist, weil davon hängt unser ewiges Leben ab. Von diesen paar Jahren, 70, 80 Jahren, hängt unser ewiges Schicksal ab. Und wir wissen nicht, wie viel Gnadenzeit uns noch gegeben wird. Und trotzdem vielleicht noch als Ergänzung, dass wir auch erwähnen, dass auch Gott in diesem Gericht untersucht wird. Wir können vielleicht dazu mal aufschlagen, Offenbarung 15. Also nicht nur der Mensch wird untersucht, selbst Gottes Handeln wird untersucht, weil ja noch diese Vorwürfe von Luzifer im Raum stehen. Ach Gott, deine Regierung, die ist nicht gerecht und du bist doch eigentlich der schlimmste Diktator und ich könnte es ja eigentlich alles viel, viel besser. Das ist ja der Grund, warum Gott es zugelassen hat, diese Erde. Na, dann zeig doch mal Satan, dass du es besser kannst. Und nach 6000 Jahren rechten wir miteinander und wir gucken, wo Harmonie und Friede und Eintracht herrscht und wo die Menschen und die Engel glücklich sind. Auf deinem Universum, also der Erde, oder in meinem Universum. Und diesen Gedanken finden wir in Offenbarung 15, 2 bis 4. Da heißt es, und ich sah, und es war wie ein gläsernes Meer mit Feuer vermengt, und die den Sieg behalten hatten über das Tier und sein Bild, das ist der Konflikt, der uns bevorsteht, und über die Zahl seines Namens, die standen am gläsernen Meer. Vers 3, und sie sangen, jetzt kommt's, das Lied des Mose, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes. Und worin besteht der Inhalt dieses Liedes? Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr allmächtiger Gott. Und jetzt kommt es, gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, du König der Völker. Also selbst Gottes Fall wird hier untersucht, damit auch unser Zweifel und der Zweifel der Engel, ich meine, es steckt ja immer noch in steckt da immer noch im Raum.
Die Anklage
ist, Anklage ist noch nicht aus dem Raum geholt. Und genau das prüft Gott über 6000 Jahren. Schaut mal, wie ich gehandelt habe, wie selbstlos, habe meinen Sohn gegeben, wie bei mir es aussieht und wie bei euch da unten auf der Erde. Mich verletzt es so sehr, aber ich musste es zulassen, diesen Mord und Totschlag, damit dieser Kontrast deutlich wird und alle für immer und ewig erkennen, dass wirklich meine Wege wirklich gerecht sind und ich nur Gutes bezwecke. Mhm.
Danke. Das vielleicht noch zur Ergänzung, genau, dass das Gericht hat, also ist wichtig, dass es da ist. Jetzt möchte ich eigentlich noch zwei Dinge möchte ich noch mit dir besprechen, wo ich dich schon da habe. Ich möchte mit dir sprechen einmal über Geisterweissagung. Sagt Ellen White irgendwas zu dem, also bestätigt sie 1844 im Untersuchungsgericht? Und ich möchte auch ganz gerne die Botschaft so in den letzten paar Minuten, die wir noch haben, die Botschaft von 1844, welche Relevanz hat sie heute noch für uns? Fangen wir mit dem Geist der Weissagung an und überlegen mal, also was wissen wir von Ellen White über 1844? Hast du da irgendwas, wo du sagen kannst, sie bestätigt das Datum oder eben nicht?
Der erste wichtige Punkt ist, all die Erkenntnisse, über die wir jetzt gesprochen haben, sind keine Erkenntnisse der siebenden Tagsadventisten, sind noch nicht mal Erkenntnisse von Ellen White. Denn als Ellen White nach der Enttäuschung irgendwann ihre erste Vision darüber hatte, aus der ich gleich vorlese, zu diesem Zeitpunkt hatten bereits andere, das waren Edson, Hahn und Crozier, wen es interessiert, durch das Studium der Schrift von diesem himmlischen Heiligtum, von dem großen Versöhnungstag erfahren und haben nur durch das Schriftstudium erkannt, dass Christus gar nicht kommen konnte, wie du es auch eben beschrieben hast. Weil zuvor muss die Untersuchung stattfinden, erst dann kann er kommen. Und keiner von denen ist Sieben-Tags-Adventist geworden. Wir könnten noch weitere Namen erwähnen, die mitgeholfen haben, die auch auf diese Hochzeitsgleichnisse, die du eben zitiert hast, verwiesen haben. Und damit jeder ein Puzzlestück mit hineingegeben. Also Gott hat sich durch mehrere Menschen offenbart. Und keiner von diesen, von denen diese Erkenntnis kam, war Sieben-Tags-Adventist oder wurde Sieben-Tags-Adventist. Daraufhin, nachdem das schon fest war, hat dann als Bestätigung, weil wir brauchen die Visionen nicht, um die Bibel zu verstehen, wir brauchen die Schrift, um die Schrift zu verstehen. Und Gott möchte, dass wir studieren, wie wir es bei letzte Woche gesagt haben, dass wir da wirklich graben und dann uns daran erfreuen. Und nachdem wir das gemacht haben und das entdeckt haben, weil Gottes Wort kann verstanden werden, dann kommt wegen meiner Ellen White, dann kommt wegen meiner eine Vision ins Spiel, die das nochmal bestätigt und genauso war es. Und ja, diese Bestätigung von dieser Frau Ellen White, sie wurde im Jahre 1863 dann Siebenten-Tags-Adventistin. Und Ich lese mal vor, was sie schreibt über den 22. Oktober. Sie schreibt, ich sah einen Thron, auf dem der Vater und Sohn saßen. Das hat mir vorhin auch in der Bibel gelesen. Ich sah den Vater sich von dem Thron erheben und in einem Feuerwagen in das Allerheiligste hinter den Vorhang gehen und sich niedersetzen. Dann erhob sich Jesus von dem Thron. Auch er kam in einen Wolkenwagen mit Rädern gleich Feuer, von Engeln umgeben, so wie es wie du es vorhin vorgelesen hast, in Daniel 7. Das ist ja nicht an den Haaren herbeigezogen. Von Engeln umgeben, dahin, wo Jesus war. Er, also Jesus, stieg in den Wagen und wurde zu dem Allerheiligsten getragen, wo der Vater saß. Auch das ist Daniel 7, Vers 13. Genau das stand da, wir haben es vorhin gelesen. Und jetzt der letzte Satz. Dann sah ich Jesus, den großen Hohepriester, ja, dank Hebräer wissen wir darum, vor dem Vater stehen. Das ist das Licht, was ihr offenbart wurde über das eigentliche Geschehen an diesem Tag.
Mhm. Interessant. Ich habe auch ein Zitat gefunden und für die Gemeinde geschrieben im ersten Band, Seite 132, da sagt sie, 1844 ging unser Hohepriester in das Allerheiligste des himmlischen Heiligtums, um mit dem Untersuchungsgericht zu beginnen. Die Fälle der gerechtfertigten Toten wurden Gott dargelegt. Wenn diese Arbeit abgeschlossen ist, wird über die Lebenden Gericht gehalten. Welch wunderbare, ernste Augenblicke. Der Fall jedes Einzelnen von uns wird vor den himmlischen Gerichtshof zur Sprache kommen. Jeder von uns wird nach seiner Handlungsweise hier auf Erden beurteilt. Im Schattendienst des irdischen Heiligtums waren die Menschen gehalten, vor Gott ihre Herzen zu erforschen und ihre Sünden zu bekennen, damit sie vergeben und ausgelöscht werden konnten. Sollte an diesem wirklich großen Versöhnungstag, wenn Christus im Allerheiligsten für sein Volk eintritt und ein endgültiges Urteil über jeden gefällt wird, weniger verlangt werden? Also sie sagt, es war 1844, als Christus dort hineingeht, das bestätigt sie hier. Sie sagt, es werden die Fälle erst der gerechtfertigten Toten offenbart und dann irgendwann geht es über zu denen, die noch leben, also die letzten Generationen jetzt, die noch leben, werden dann auch gerichtet. Und dann sagt sie, guckt aufs Abbild, guckt auf das irdische Heiligtum, wie es damals war. Sie waren alle angehalten, doch sich selbst zu erforschen und waren doch angehalten, sich zu bemühen und Nähe zu Gott zu suchen an diesem besonderen Tag, damit sie gerechtfertigt werden. Gewaltig. Also durchaus Absolut. Im Geist der Weissagung finden wir das also mehrfach und mehrfach und mehrfach bestätigt. Ich habe einige Zitate gefunden. Aber
denken wir auch dran, Petrus. Petrus war ja kein Sieben-Tags-Adventist, aber er schreibt im 1. Petrus 4, Vers 17, in Ergänzung zu dem, was du gerade vorgelesen hast, Ronny, denn die Zeit ist da, dass das Gericht anfängt an dem Hause Gottes. Also das Gericht, mit anderen Worten, beginnt bei den Gläubigen, bei denen, die sich zu Gott bekannt haben. Und hast jetzt gefragt, ob 1844 heute noch eine Bedeutung hat. Na, rein historisch ist es lange her. Und rein historisch können wir noch nicht mal mehr ganz nachvollziehen, was das für eine bewegende und aufwühlende Zeit kurz vor der Enttäuschung, sie wussten es nicht, war dann mit der Enttäuschung und danach, wie sie ihr Leben wieder komplett neu strukturieren mussten. Manche hatten alles verloren. Mhm. Die hatten nicht mal mehr irgendwie Geld, sich Essen zu kaufen. Dann mussten andere Millariten für Spenden aufsuchen und für Spenden aufrufen. Und es ist lange her und trotzdem ist der Punkt, seitdem hat das Gericht begonnen. Und zwar nur der Gläubigen. Die anderen, die müssen nicht durch dieses Gericht, weil das Urteil, dass sie verloren sind, steht für die anderen, die sich nie zu Christus bekannt haben, schon fest. Seitdem beginnt das Gericht über die Gläubigen und wie du gesagt hast, findet ja immer noch statt. Also wenn man so möchte, ist 1844 heute. Das, was damals begonnen hat, findet heute immer noch statt. Mhm. Das Gericht über irgendwann sind wir dran. Genau. Irgendwann ist jeder, der sich bekannt hat, dran. Und von daher ist es eine absolut wichtige Botschaft, die ja sogar nach Offenbarung 14, du weißt, worauf ich hinaus will, ein Teil unserer gegenwärtigen Wahrheit ist, weil Gott sagt, diese Botschaft, dass heute das Gericht stattfindet und ihr noch heute umkehren und euch zu mir bekehren könnt, die ist so wichtig, dass sie um die ganze Welt gehen muss. Weil wenn erstmal die Gnadenzeit vorüber ist, dann kann niemand mehr gerettet werden. Mhm. Und deswegen heißt es in Offenbarung 14, Vers 6 und 7, und ich sah einen anderen Engel fliegen mitten durch den Himmel. Und in Vers 7, ja, was verkündigt er denn der ganzen Welt? Und er sprach mit großer Stimme, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Und jetzt kommt die Begründung, warum sollen wir umkehren? Warum sollen wir ihn fürchten? Warum sollen wir unser Leben mit ihm in Einklang bringen? Denn, jetzt kommt die Begründung, die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Mhm. Und das ist bis heute, wo dieses Gericht immer noch stattfindet. Und wie du sagst, irgendwann von den Toten, es fing mit Adam an, auf die Lebenden übergeht. Und dann auf einmal wir dran sind und nachdem wir geurteilt wurden, sagt Gott, so, jetzt sind alle gerichtet, jetzt ist die Gnadenzeit vorbei, das nächste Ereignis ist jetzt Christi Wiederkunft. Damit ist das gegenwärtige Wahrheit. Also wenn das nicht gegenwärtige Wahrheit heute ist, wo ein Gericht über mich stattfindet, was ist dann gegenwärtige Wahrheit? Wenn mich ein weltliches Gericht einladen würde, weil es sagt, bitte komm vorbei, dein Fall muss geprüft werden, dann würde ich doch zittern, womöglich, sofern ich was verbrochen habe, wir wissen, bei Gott ist alles vergeben, und würde mich gut auf dieses Gericht vorbereiten und auch beweisen, schaut mal, ich habe da wirklich was verbrochen, aber ich möchte es jetzt besser machen. Wie viel mehr dürfen wir dieses Gericht ernst nehmen? Und nicht ohne Grund sagt dieser Engel, fürchtet Gott. Also fürchtet Gott, da steckt schon ein bisschen Ehrfurcht hinter. Das ist nichts, was ich mal so nebenbei, auch übrigens morgen ist mein Gericht, das ewige Leben wird da entschieden und dann hole ich mir mein Auto. Nein, das ist das Ereignis des Lebens und das findet jetzt gerade statt.
Und es ist interessant, dass wir wissen, also die Furcht vor Gott ist das Böse zu meiden in der Bibel. Also hier wird ein Aufruf, meide das Böse, halte dich fern von dem Bösen, wenn die Stunde des Gerichts kommt. Mhm. Bereite dich vor, also mit anderen Worten, heilige dich. Es kommt ein Gericht. Und das ist eine große Botschaft, die heute in die Welt muss. Und wir wissen ja nicht, wie weit wir sind. Also du hattest schon gesagt, das Gericht fing ja an bei den Toten, das wissen wir. Bei Adam ging es los und hat dann sozusagen einmal die Leute gerichtet. Also alle Menschen, die irgendwann mal gelebt haben. Und wir wissen nicht, sind wir heute bei Petrus, sind wir heute bei Luther, sind wir heute bei Bonhoeffer.
Korrekt.
Also wir sind jedenfalls kurz davor, dass die Lebenden gerichtet werden. Und das sind dann auch wir. Und dann wird halt untersucht, ist unser Bekenntnis echt? Also nennen wir uns nur Christen, aber kennt der Herr uns gar nicht? Oder gehören wir wirklich zu Jesus Christus? Und wir müssen ja unbedingt, also wenn wir uns hier auf Erden zu ihm bekennen, sagt Christus, also wenn wir nicht nur mit der Zunge ihn bekennen, sondern eben auch man an uns sieht, dass wir Christus folgen. Wenn wir uns bekennen auf Erden, dann wird er sich im Himmel vor seinem Vater und vor den Engeln zu uns bekennen. Er wird im Gericht unseren Namen sagen. Das heißt, er gehört zu mir. Ja, er war ein schlimmer Mensch, er hat ein böses Leben geführt, aber das war Saulus von Tarsus auch. Das waren viele andere auch vor uns, aber die haben sich bekehrt. Sie haben ihr Leben verändert, wurden geheiligt, sind Christus nachgefolgt und sie werden freigesprochen. Und es wird eine Riesenfreude sein. Also die Menschen, die sind nicht für immer verloren. Und ich wünsche mir so sehr, dass du und ich, dass wir dazugehören mit all den vielen anderen, auch die gerade zuschauen. Also, dass wir wirklich diese Zeit nutzen, dass wir wissen, da ist ein Gericht. Und wir müssen uns vorbereiten. Und nicht nur das, sondern du hast gerade vorgelesen, wir haben eine Mission. Die Welt muss es wissen. Die Welt muss wissen, dass da die Möglichkeit zur Rettung ist. Die Hand ist ausgestreckt. Denn irgendwann, das hast du schon gesagt, endet ja die Gnadenzeit. Christus sagt, es wird zu seiner Wiederkunft sein wie zu den Tagen Noahs. Und wie war es in den Tagen Noahs? Die Menschen gingen in die Arche und die Tiere. Dann schloss sich die Tür. Die Gnadentür war zu. Wer jetzt noch rein wollte, konnte nicht mehr in die Arche. Und dann dauerte es noch 7 Tage. Und dann begann es zu regnen. Und irgendwann ist das Gericht vorbei. Die Tür ist zu. Und dann kann sich keiner mehr bekehren. Das heißt, es ist heute unsere Aufgabe, die Menschen zur Umkehr zu rufen. Bitte mach deinen Bund mit Gott fest. Bekenn dich zu ihm. Lebe mit ihm zusammen. Lass dein Herz verändern. Denn noch ist Gnadenzeit.
Und deswegen ist das die gute Botschaft. Das ist keine Botschaft, wo wir jetzt wirklich zittern müssen. Ja, wir dürfen Gott fürchten. Wir sollen aber nicht jetzt irgendwie handlungsunfähig sein und einen Blackout bekommen, weil wir so eine Panik haben. Wir wissen, Gott ist für uns. Gott möchte uns erretten. Dafür muss es aber ein Gericht geben. Das muss es geben, weil auch sein Fall untersucht wird und er sicherstellen möchte und muss. Das passiert alles nicht nochmal im Himmel. Aber die gute Botschaft ist, Gott tut alles, damit wir heute umkehren. Vermutlich ein Grund, warum jetzt viele Zuschauer zu Hause sich diese Sendung angucken, ist, weil dieser Gott ihnen schon nachgegangen ist, dass sie statt ARD und ZDF bei Das Wort TV eingeschaltet haben und bereit sind, von zwei Bibelstudenten, die wir sind, dieses Wort zu studieren. Das heißt, Gott geht uns nach und deswegen möchte er, wie du es gesagt hast, dass es um die ganze Welt geht, dass alle wissen, da ist ein Gericht, kehrt doch um, damit, wenn diese Bücher untersucht werden, hinter jeder Sünde mit dem Blut des Lammes Vergebung steht und dann wirklich mal das Allerheiligste gereinigt werden kann und auch wir ganz gereinigt sind. Und wenn wir dann keinen Mittler mehr haben, weil Christus das Allerheiligste verlässt, wir absolute Hoffnung haben können. Und damit jeder diese Hoffnung haben kann, muss jeder zuvor davon erfahren. Und deswegen wissen wir, dass diese Botschaft, diese dreifache Engelsbotschaft, um die ganze Welt gehen wird. So wie es jetzt ein Thema gibt, wo bei Russia TV oder, was ich, Aserbaidschan und wie diese ganzen Länder heißen, es nur ein Thema gibt, wird Gott imstande sein, wenn die Stunde geschlagen ist, dass dieses Thema über das Gericht und die dreifache Engelsbotschaft auf jeden Fernsehbildschirm der Welt scheinen wird, weil Gott möchte, dass jeder davon erfährt, um sich noch umzukehren und um ebenso errettet zu werden. Hm.
Danke dir. Wir haben ja die Verheißung, dass Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Egal wie voll beladen wir sind mit Sünden. Und wenn unsere Sünde wie Scharlach ist, soll sie weiß wie Schnee werden. Also wenn wir zu ihm kommen, wird er uns helfen. Also selbst heute noch in den letzten Tagen der Weltgeschichte. Und ich bin dankbar dafür, dass wir zusammen dieses Thema besprechen konnten, dass wir uns ein bisschen zumindest austauschen konnten über das, was 1844 passiert ist. Wer noch mehr davon wissen will, was um 1844 rum ist, da hast du, glaube ich, eine ganze Vortragsreihe, die wir auch hier bald sehen werden. Also danke, dass du deine Zeit genommen hast, dass wir dich aus deinen Vorträgen rausnehmen durften, um dich für Eisberg vorauszugewinnen. Dir Gottes Segen und natürlich auch unseren Zuschauern. Danke, dass ihr wieder dabei wart. Euch auch Gottes Segen und bis zum nächsten Mal.